Selçuk Kara, ein Junge mit türkischen Wurzeln, wird Opernsänger. Ich sag mal, das ist ja immer noch die Ausnahme. Herr Kara, welches Erweckungserlebnis steht denn dahinter?
Daran ist ein Lehrer schuld, der gesagt hat, dass es nicht meinem Kulturkreis entspricht. Er meinte, Türken können nicht Operngesang studieren. Also es würde eben nicht dem Kulturkreis entsprechen. Und da sagte ich, ich werde Opernsänger. Und so habe ich dann angefangen, Operngesang zu studieren.
Das war in der Schule noch?
In der Schule, im Gymnasium, so 11. Klasse etwa. Es ging halt um den türkischen Marsch in der vorherigen Stunde und ich habe halt gefragt, was denn daran überhaupt türkisch ist. Es klingt, dass es überhaupt nicht türkisch klingt. Und danach, in der nächsten Stunde ging es um die Entführung aus dem Serai und die Arie des Osmin. Und dann wollte er mir erklären oder uns erklären, dass Mozart nicht nur ein hervorragender Musiker war, sondern auch mit dem Text sehr gut umgehen konnte und erst geköpft, dann gehangen, dann gespießt und was auch immer. Und er sagte, seht ihr, wie sehr Osmin in Rage ist. Erst geköpft, dann gehangen, dann gespießt. Das geht ja gar nicht. Wenn man geköpft wird, dann kann man ja nicht mehr gehangen werden. Das zeigt, wie angespannt und erregt er ist. Und dann sagte ich, naja, also eigentlich ist das doch ganz anders. Und dann meinte er, ja, wie meinen Sie das? Und dann sagte ich, ist das so mit geköpft? Meint er wahrscheinlich eben so, wie es bei Hammeln geschieht. Also Hammel wird geköpft, dann wird er gehangen, damit das Blut eben ausläuft und dann gespießt auf heißen Stangen. Und das leuchtete eben der Klasse ein. Und statt zu sagen, stimmt, so habe ich es gar nicht gesehen, kam dann eben dieser Satz, Sie können da überhaupt nicht mitreden, das entspricht ohnehin nicht Ihrem Kulturkreis. So kam das, das hat er gesagt, genau. Und dann sagte ich, gut, ich werde Opernsänger. Und
auch so eine Trotzreaktion.
Das war eine Trotzreaktion. Damals auf jeden Fall. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert. Ich dachte, ich gehe zu einem Gesangslehrer, der bringt mir die Arien bei. Und so wie man eben die Arien singt, singt man jede nächste Arie genauso. Und dass das maximal ein Jahr dauert, vielleicht zwei Jahre dauert. Und ich wusste nicht, dass das, also ein Regelstudium für Operngesang damals wenigstens, das waren 12 Semester, das längste Studium in Deutschland, das teuerste übrigens auch noch, also viel teurer als eine Pilotenausbildung, weil man Einzelunterricht bekommt. Das war mir damals alles nicht bewusst gewesen mit Italienischunterricht und Schwertkampf und Fechten und Bühnenfechten, Sprechunterricht, Gehörbildung, Tonsatz, Kontrapunkt, Klavier, Tanzen, Bewegungslehre hieß dann auch noch.
Das haben sie sich alles aufgeladen sozusagen aus dieser Trotzreaktion raus. Da war der Zug auf dem Gleis dann.
Ja, also ich habe eben nicht gerechnet, dass mich das alles erwartet, aber ich musste dann diesen Weg gehen und bin ihn auch gerne gegangen. Aber eher wie ein Sportler und nicht wie ein Künstler. Es war für mich irgendwie laut, hoch, leise. Also es ging eher darum, der Lauteste zu sein, am besten, am höchsten zu singen, am tiefsten. Das heißt, ich habe als Bass, jetzt bin ich ja ein Bass, was man kaum glauben mag bei meiner Sprechstimme. Ich könnte natürlich auch genauso sprechen, wie es eben die Opernsänger so tun. Und ich singe sonst immer den Hagen. Und ja, das ist aber nicht so meine Art. Also geben Sie mal einen Pfund Butter rüber. Das ist alles so, wird eben ein bisschen pathetisch. Und daher versuche ich dann eben andere Räume zum Klingen zu bringen, die vielleicht etwas natürlicher klingen. Aber
welche Rolle spielte denn Musik in Ihrer Familie vorher? Das klingt ja so, als ob es von 0 auf 100.
Gar keine Bedeutung. Also meine Mutter kann wirklich überhaupt nicht singen. Es klingt anfangs ganz gut und dann merkt man, das sind alle Tonarten gleichzeitig. Mein Vater hatte überhaupt keine Ahnung von Musik. Der konnte nur laut schreien und es ist nie heiser geworden. Es gab wirklich überhaupt keinen einzigen Musiker in der Familie, zumal man in der Türkei ohnehin, die haben nicht so einen Stellenwert. Man sagt Davulciya, Sunacıya, Kız Verilmez, das heißt vereinfacht, einem Musiker gibt man seine Tochter nicht zur Frau. Also einfach wertlose Menschen, die nichts verdienen, die ganz, ganz unten in der Gesellschaft angesiedelt sind.
Ja, was haben denn Ihre Eltern gesagt, Ihre Mutter, Ihr Vater, als Sie gesagt haben, ich komm nach Hause aus der Schule, ich werde Opernsänger?
Ja, das wäre nicht die erste seltsame Geschichte, die ich gemacht habe. Und daher wussten sie, dass ich das durchziehen werde. Ich hatte ja vorher schon Basketball gespielt, bin ich gerade groß gewachsen, kam bis zum deutschen Meisterschaften und mein Vater wollte, dass ich eher Fußball spiele. Und ich hab gesagt, nein, das mache ich eben nicht. Oder dann habe ich auch getanzt und Jazz-Tanz. Und für Türken damals wenigstens war das ein bisschen sonderbar. Mein Sohn lässt sich die Haare wachsen, rasiert seinen Pflaumen weg. Jetzt tanzt er auch noch und irgendwie ist er ständig mit mit Sport beschäftigt und Frauen sehen wir auch nicht. Was ist mit dem Jungen los? Und das waren so die Gedanken. Also um es auf den Punkt zu bringen, meine Eltern wussten genau, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dass das Beste, was sie tun konnten, war, mich zu unterstützen. Und das haben sie tatsächlich. Also weder mein Vater noch meine Mutter haben mir jemals Steine in den Weg geworfen, was die Ausbildung betrifft.
Der kleine Selçuk war anders als andere Kinder und vor allen Dingen anders als andere türkische Kinder. Und der kleine Selçuk war oft allein, oder?
Ich war wirklich sehr oft alleine. Also es gibt kaum türkische Familien mit nur einem Kind. Ich bin als Einzelkind groß geworden. Das war schon so eine riesengroße Ausnahme. Dann hat sich meine Mutter, die Lehrerin war, geweigert, sich in die, damals war es noch nicht das Türkenghetto, aber so in diese türkischen Gebiete hinein zu. Sie wollte da nicht wohnen. Sie wollte nicht, dass ich da groß werde, dass ich da aufwachse. Daher hatte ich keine türkischen Freunde und deutsche Freunde leider Gottes auch kaum. Das hatte allerdings mit einer sehr, sehr ernsten Begebenheit zu tun. Ich habe Charlie Chaplin-Filme gemocht. Ich habe diese Errol Flynn-Filme geguckt und eines Tages saß ich eben vor dem Fernseher. Damals gab es keine Fernbedienung und ich saß vor dem Schwarz-Weiß-Bild und sah eben, wie ein Schwarz-Weiß-Film lief, wie Menschen in Schlafanzügen ins Bild kamen mit ernsten Gesichtern, was ja nicht den Charlie Chaplin-Filmen widerspricht. Bloß dann sah ich dann eben, dass irgendwas mit dem Film nicht stimmt, dass es eben kein Charlie Chaplin-Film war. Man hat dann Haufen gesehen mit Brillen und Koffern und einen grau-weißen Hügel mit Schluchten. Und ja, irgendwann erkannte ich dann, dass es eben Menschen waren. Und es war eben ein Film über den Holocaust, eine Dokumentation. Das habe ich eben als Grundschüler gesehen. Und ab diesem Tag hatte ich das Gefühl, dass ich zwischen Mördern wohne. Also das im Grunde, ich bin ja 69 geboren und daher war das dann gar nicht mal so weit. Ja, es gab viele Großeltern, die durchaus Täter, sicher auch Täter waren, wenigstens Weggucker. Das habe ich damals schon begriffen und ich habe mich sehr unwohl gefühlt in Deutschland. Ich habe wirklich Angst gehabt vor den Großeltern meiner Freunde oder meiner Klassenkameraden, bin sehr, sehr ungern zu denen nach Hause gegangen und so war das. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ich habe mich ab diesem Tag nicht mehr wohl gefühlt in Deutschland und habe dann auch eben auch über den Sport. Es ging gar nicht beim Sport, ging es gar nicht um die Anerkennung. Beim Basketball war es eher so, dass ich eine Möglichkeit sah, wenn ich ein guter Basketballer werde, dass ich nach Amerika komme. Und Amerika war für mich
die Freiheit.
Genauso ja. Wie man sich vor kurzem noch
vorgestellt hat.
Ja, sogar in Deutschland noch, bis Bush kam. Das war tatsächlich
ein Sehnsuchtsort. Genau.
Alle Rassen, wenn es das Wort überhaupt geben darf, und Nationen vereint und Musik und Tanz und immer nur so positiv und in allem die Besten. Und da wollte ich gerne hin, da wollte ich gerne leben.
Sie haben Geschichten aus Ihrem Leben jetzt als Buch herausgebracht und das ist wirklich ein schönes Buch. Nicht nur so Anekdoten, die allein schon lesenswert wären und unterhaltsam sind, sondern auch immer, die haben immer so eine poetische Pointe und irgendwie so eine Metaebene. Und dieses Buch, das heißt Türke, aber trotzdem intelligent.
Ja.
Und das ist ein Zitat aus Ihrem Leben.
Genau, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, auch Klavierunterricht nehmen und auch da habe ich versucht, wirklich die beste Lehrerin zu bekommen und das war tatsächlich damals eine Klavierprofessorin an der Musikhochschule, damals schon in Pension und sie war damals schon 80 Jahre alt und eine ehemalige Liszt-Schülerin, eine von den echten Liszt-Schülerinnen, also nicht von denen, die sich nur so nannten. Ich hab bei ihr dann die Teile der Goldberg-Variation gespielt, bei einem Hauskonzert, die Aria und einige Variationen. Dann nahm sie mich unter den Arm ganz stolz und präsentierte mich den Professoren und den Gästen des Hauskonzertes und sagte, das ist Selçuk Kara, er ist Türke, aber trotzdem sehr intelligent. Und das hat dann zu all den Dingen eben gepasst, die ich vorher schon erlebt hatte. Und in dem Augenblick dachte ich sofort, ich lebe von Assoziationsketten. Das ist bei mir wirklich ganz, ganz intensiv. Ich habe sofort Bilder vor mir. Wenn Sie irgendein Wort sagen, Banane, dann denke ich an 1000 Geschichten mit Banane und Verbindungsketten. Also es ist ganz, ganz sonderbar. Als sie das sagte, fiel mir sofort meine Grundschullehrerin ein, die nicht mich, sondern die Klasse gefragt hatte, wer dann aufs Gymnasium möchte. Und da habe ich mich sofort gemeldet. Und damals gab es noch keinen einzigen Türken auf dem Gymnasium meiner Stadt. Und man sagt, ach du möchtest aufs Gymnasium? Ich so, ja, ja. Und dann sagt er, dann komm doch mal an die Tafel und schreib doch mal Gymnasium und Intelligenz war es sogar an die Tafel. Und ich habe es falsch geschrieben. Und das sollte dann der Beweis sein, dass ich es niemals schaffe, aufs Gymnasium zu kommen. Also es waren dann diese Sachen, die eben immer, eben diese Ohnmacht, dass dieses Gefühl von Ohnmacht, diese Ohnmacht holt alle Geschichten zurück. Und die sind alle im Grunde in diesem großen Ohnmachtscontainer drin und die kann ich immer wieder abrufen.
In Ihrem Buch spürt man das auch, da liest man, dass Ihre Nachbarschaft voller alter Nazis und Neonazis steckte, als säßen sie da in einem Nest. Ist das so gewesen oder kann das sein, dass das so eine selektive Wahrnehmung auch war, wenn Sie auch selbst von Assoziationsketten so sprechen?
Das Problem ist, ich kann es eben beweisen, dass es nicht so war. Ich kann die Stadt nennen. Im Buch habe ich die Stadt, glaube ich, nicht genannt. Langen hieß die Stadt und das war eine Nazi-Hochburg. Es gab diesen Michael Kühn von der FAP, der Ende der 80er Jahre dorthin kam. Und es gab eben auch eine Szene vorher in Langen, noch Jahre bevor überhaupt Michael Kühn dorthin kam. Und ich hatte einen Freund, einen Nachbarn. Und dieser Nachbar war eben mit diesen Kindern von diesen Nazi-Größen befreundet, die damals noch gar keine Nazi-Größen waren. Einer von denen ist mit einem Cowboy-Hut rumgelaufen. Später wurde er einer von den Agitatoren, also so eine Art, wie sagt man das eigentlich im Radio, ohne dass man gleich juristisch belangt werden kann. Also mein Taxifahrer sagte, es hätte Höcke sein können, sowas, glaube ich, glaube ich, genau. Und er wurde dann zu einem der übelsten Agitatoren von der FAP und von der Neonazi-Szene. Vorher ist er noch mit Cowboy-Hut rumgelaufen. Sein Sohn, mit dem war ich befreundet, der hat mir sogar geholfen, gegen Deutsche geholfen, hat für mich mal einen Deutschen zusammengeschlagen, der mir was geklaut hatte und der mir das nicht zurückgeben wollte. Das heißt, das war mein Umfeld. Also ich kannte diese Leute, ich war bei denen zu Hause, bei manchen durfte ich nicht nach Hause, weil man dann eben bei denen, ein paar Monate später oder ein paar Jahre später hat man ein Waffenarsenal bei denen gefunden. Das war dann wahrscheinlich der Grund, warum ich nicht zu denen durfte. Vielleicht gibt es einen Grund, warum ich da in dieser Stadt groß werden musste, warum ich genau dieses Umfeld dann in diesem Umfeld aufwachsen musste. Warum ich dann Opernsänger geworden bin und jetzt schlussendlich Wagner-Sänger geworden bin und dann bei der elitären Deutschtümelei gelandet bin. Also das ist halt, da ist das spannend, das ist nicht von mir gewollt, vielleicht unbewusst natürlich, da passieren ja viele Dinge unbewusst, aber das war schon, ist schon ulkig, dass man diese ganz derbe Form des Nationalismus erlebt hat und dann denkt man, arbeitet sich raus aus dieser Gesellschaft und dann studiert man Operngesang und wird zum Wagner-Sänger und bekommt in Bayreuth Unterricht und steht dann steht alles nicht in meinem Buch, weil ich wollte, also jetzt in dieser Sendung wage ich es mal, aber es sollte nicht zu brutal werden. Das Buch ist auch für meine Tochter geschrieben. Und auch wirklich für meine Tochter geschrieben. Ja, ich stand zum Beispiel am Grab von Richard Wagner und da stellte sich ein Mann neben mich und fragte, was ich hier mache. Und dann dachte ich, ja, mein Lehrer ist hier, der singt in Bayreuth eben die Wagner-Partien und er kannte meinen Lehrer. Und was machen Sie ja? Ich werde auch ausgebildet in diesem Fach. Und ja, dann, er sah da keinen Türken mehr, er sah da irgendwie jetzt nur noch den nordischen Wotan oder keine Ahnung, was er da gesehen hat. Auf jeden Fall wurde er dann ganz, ja, hat ganz tolle Geschichten erzählt über Göring, über die Fliegerstaffel. Aber schlimmer war eigentlich, dass er sich über die Nazi-Jäger lustig gemacht hat. Was, die Juden sind ja, das sind wirklich Flaschen mit meinen Worten. Die erzählen irgendwas von, dass sie die Nazis jagen und die Nazis nicht finden. Und dabei treffen wir uns doch seit Ende des Krieges in Spanien in einem Dorf. Und ist ja interessant. Das heißt, ich bin das nie losgeworden. Ich wurde immer Geheimnisträger. Also ich habe mit Kindern gespielt, deren Eltern Waffenarsenal im Keller hatten. Und dann erzählt mir einer an Wagners Grab hinter Wahnfried, erzählt mir irgendwas von, wo sich die SS-Größen damals getroffen haben.
Also so ein Magnetismus, den
ja,
Sie so,
keine Ahnung.
So haben.
Ja.
Wenn man in ihr Buch liest, ihre Erlebnisse, wie böse die Menschen auch zu ihnen waren, also so offen böse und eben auch bei vermeintlich kultivierten Menschen, bei der Aufnahmeprüfung zur Musikhochschule. Also als ich es gelesen habe, habe ich gesagt, das war doch nicht so. Das ist fast unglaublich.
Es war alles viel schlimmer. Ich muss etwas vorwegnehmen. Mhm. Als ich dann an der Schule war, wurde ich sicher auch sehr oder war ich sicher auch unausstehlich. Auch Kommilitonen gegenüber mit einer speziellen Art von, nennen wir es mal, Arroganz oder ich habe eh alles bisher geschafft und mich kann eh keiner aufhalten. Selbst wenn ihr zu 100 kommt, ist mir egal, ich werde meinen Weg gehen. Und das war sehr schwer zu ertragen, glaube ich, sondern da bin ich sehr sicher, dass diese Art sehr sehr unerträglich war. Vielleicht hilft das den Leuten dann, wenn sie das Buch lesen, warum ich mich so verhalten habe. Ich will mein Verhalten nicht entschuldigen, aber ich war schon an der Hochschule unerträglich. Aber diese Aufnahmeprüfung war eben so, dass ich zu früh in den Raum reinkam, wo die Aufnahmeprüfung stattfand. Und die Professoren hatten nicht bemerkt, dass ich schon drin war. Und dann nahm eben eine Professorin den Zettel in die Hand und sagt, ah, wer ist als nächstes? Selçuk, Namen nicht richtig gelesen und so widerwillig irgendwie. Und dann, oh, ein Türke, spricht er überhaupt Deutsch? Hat er überhaupt das Abitur? Und danach sollte ich dann eben Elias singen und aus der Winterreise. Und das war das Erste, was ich gehört habe. Das heißt, ich habe mich vorbereitet jahrelang auf diese Aufnahmeprüfung. Und das Erste, was ich zu hören bekam, war, oh, ein Türke, hat er überhaupt das Abitur? Spricht er überhaupt Deutsch? Und das war der Einstand. Also diese Professoren, ich habe dann diese Aufnahmeprüfung bestanden, diese Professoren hatte ich dann eben 12 Semester und mehr tatsächlich dann noch zu ertragen. Und diese Dinge vergessen, ich hatte ja gesagt, ich habe meinen Container, wo ich diese Dinge sammle, diesen Ohnmachtscontainer. Und das ist eben nie verloren gegangen. Das war immer da und die haben dann auch während des Studiums noch ordentlich nachgelegt.
Genau, und das Antidotum, das Gegengift war immer dieses jetzt erst recht, ja?
Genau. Sportlich hatte ich ja meine Erfolge und ich wusste, damals dachte ich eben, Operngesang ist Sport tatsächlich. Also es ist wie Training, also einfach Training, genauso wie die Pianisten ihre Fingerübungen machen. Wenn ich laut genug bin, dann singe ich in großen Häusern. Daran war ich dann interessiert. Aber es ging mir noch lange nicht um die Kunst, es ging mir noch lange nicht um den Inhalt. Es war wirklich nur Sport. Bis ich dann, und das wird jetzt viele vielleicht wundern, die vielleicht mich von früher kennen, mit dem Liedgut konfrontiert wurde. Und ich habe das nie gesungen. Ich war der Meinung, dass ich der Sache nicht gerecht wurde. Die Texte waren so sensibel und so fein, die Kompositionen waren so fein, dass ich, wenn ich es gesungen habe, es nicht ertragen konnte, meine eigene Stimme zu hören. Aber ich konnte auch, muss ich auch sagen, auch die Stimmen der anderen nicht ertragen, die eben oftmals mit kleineren Stimmen diese Dinge besser führen konnten, wo es erträglicher war, sage ich mal. Wenn man mit einer größeren Stimme, die man noch nicht ordentlich führen kann, dann eben fremd bin ich eingezogen, sowas singt und dann andere mit einer heiseren Stimme fremd bin ich eingezogen, sowas macht, dann ist das erträglich, obwohl beides schlecht ist. Ich habe die Musik lieben gelernt, also den Gesang, über das Liedgut, über die Texte eigentlich.
Schubert's Winterreise eben zum Beispiel.
Winterreise zum Beispiel. Ich meine, fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Besser geht's ja nicht. Das sind alles lauter Texte, die Texte eines Außenseiters sind. Und Schubert war ein Außenseiter. Es ist jetzt natürlich der Oberdeutsche und der Hochkulturdeutsche, auf den man stolz ist und überall sind irgendwie Statuen und in jedem Geschichtsbuch, Musikwissenschaftsbuch ist er überall aufgeführt. Aber wir sprechen hier von einem Außenseiter und das war ich auch und das habe ich erkannt. Ich habe erkannt, dass die meisten Musiker, sogar ein Mozart, dass das eigentlich Außenseiter waren. Und da habe ich mich gut aufgehoben gefühlt. Also ich habe dann gemerkt, das sind nicht die, die mir Noten und Texte liefern, um mich als Sportler zu profilieren, sondern das sind Menschen, die mir aus der Seele sprechen.
Fremdheit, das Fremdsein, so als Leitmotiv in der ersten Lebenshälfte sozusagen. Wie ist das heute? Kriegen Sie da immer noch Spitzen zu spüren? Fühlen Sie sich immer noch fremd oder haben Sie so ein Angekommensein?
Nein, also ich bin immer noch konfrontiert mit diesen Dingen. Ich hab zum Beispiel einen Film gedreht über die Shoah, der wirklich, wirklich sehr, sehr erfolgreich war. Der ist im New York City Film Festival gelaufen, überall Montreal, hat das Prädikat besonders wertvoll bekommen. Film des Monats ist er geworden.
Mein letztes Konzert.
Mein letztes Konzert, genau. Und dafür wollte ich eine Filmförderung. Nicht hier im Norden, ich muss den Norden schützen. Der Norden fördert mich wirklich sehr, sehr gut. Aber damals hatte ich eben in der Mitte Deutschlands die Förderung beantragt, weil ich auch dort studiert hatte. Ich habe mit 40 Jahren ein Filmstudium begonnen, im Masterstudiengang. Ja, und dann fragte man mich, warum ich dann einen Film über die Shoah machen will als Türk oder als Türkischstämmige. Ich soll doch irgendwas machen über meinen Kulturkreis. Und dann kam da sogar der Vorschlag, wie es denn wäre mit Türkenkomödien. Also gerade in Deutschland würden Türkenkomödien und Kinderfilme gut gefördert werden. Und es war für mich dann schon ein bisschen eigenartig, mit einem Film über die Shoah dort zu erscheinen und um eine Förderung zu bitten und dann zu erfahren, ich soll doch Türkenkomödien drehen. Und das ist also nichts anderes gewesen als, ein Türke spricht überhaupt Deutsch, hat überhaupt das Abitur. Das waren so Dinge, die mir einfach nicht geschmeckt haben. Und das geht natürlich immer weiter so, ja.
Aber ist es nicht auch so, andersrum auch so, fahren Sie nicht auch jetzt salopp gesagt so auf dem Ticket der türkische Wagner-Sänger mit diesem exotischen Schillernden? Der Stern schreibt über Ihr Buch zum Beispiel, Selçuk Kara ist der lustigste Migrationshintergrund Deutschlands. Bei Engagements, wenn Sie eingeladen werden, fühlen Sie sich da nicht auch mal so als salopp gesagt Multikulti-Maskottchen?
Ja, das ist auch so. Und das ist mir auch sehr bewusst. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aufrechterhalten kann mit dem der Wagner-Sänger. Ich habe das Gefühl, ich muss die Sachen direkter angehen. Ich habe auch Angebote bekommen, schon als Regisseur für Operninszenierung, auch Theater. Ich möchte es direkter angehen. Also früher oder später wird dieses Aushängeschild Wagner-Sänger oder Sänger des deutschen Faches verschwinden, glaube ich. Und im Augenblick tatsächlich kann ich damit kokettieren oder natürlich öffnen sich mir Türen, wenn man dann als Mensch dasteht. Ich bin tatsächlich der Erste, so hat es mir wenigstens das türkische Konsulat immer gesagt, der hier geboren ist in Deutschland und die Aufnahmeprüfung bestanden hat, als hier in Deutschland geborener Türke, der dann eben die Aufnahmeprüfung bestanden hat und Wagner singt. Es gibt natürlich auch andere Türken, die Wagner singen, aber das sind Türken, die in der Türkei groß geworden sind, die aus einem ganz anderen Background kommen auch, die in der Türkei an den Hochschulen waren, die Wagner-Sänger gibt es nicht unbedingt sehr viel, die versuchen es dann mal, weil man da gut Geld verdienen kann.
Aber ist schon so, dass sie von einem Außenseiter jetzt sozusagen in die Mitte gezogen und so exponiert werden.
Auch, ja, natürlich. Ja? Also das ist das so als Vorzeigetürke, natürlich. Also ich bin so die Speerspitze für viele, viele deutsche Politiker. Hochrangige Politiker melden sich bei mir und wollen mich dann zu Veranstaltungen mitnehmen, die ich bisher alle abgelehnt habe. Also auch auf diesem Wege. Bitte nicht melden. Ich sage ohnehin nein. Also egal. Also ich kann Ihnen sagen, Minister.
Aber ist es nicht auch gut, ein Vorbild zu sein?
Ich bin kein Vorbild. Ich bin überhaupt kein Vorbild. Alles ist aus einer Individualität heraus passiert. Mhm. Nicht, weil ich Deutscher bin, weil ich Türke bin oder weil ich die türkische Flagge schwenken möchte oder jetzt die deutsche Flagge schwenken möchte. Ich bin ein Individuum. Ich habe es für mich gemacht, um mich zu begreifen, um über mich meine Umwelt zu begreifen. Das heißt, ich stehe für mich. Wenn ich etwas falsch mache, stehe ich für mich. Und wenn ich jemanden erschlage morgen, dann hat nicht der Türke jemanden erschlagen, weil dann bin ich nämlich wieder Türke, sondern der Selçuk Kara hat dann jemanden erschlagen.
Aber das ist doch auch ein tolles Vorbild als Individuum. Es gibt diese Szene bei Das Leben des Brian. Da steht Brian am Fenster und sagt, wir sind alle individuell. Und dann sagen alle im Chor, ja, wir sind alle individuell.
Ja, aber ich liebe übrigens diesen Film, weil er eben mit Leichtigkeit vielleicht sogar den Kern trifft. Also das ist auch das, ich will jetzt nicht sagen, dass mein Buch Leben des Brian ist, aber das hat auch etwas davon, dass man versucht, eine Leichtigkeit in Dinge reinzubringen, die sehr ernst sind, um dann vielleicht auf den eigentlichen Kern die Leute zu führen und zu sagen, darum ging es eigentlich. Und ab diesem Punkt ist vielleicht was falsch verstanden worden. Keiner sollte hinter meiner Sandale herlaufen. Ihr solltet die Bergpredigt begreifen und nicht ein Event daraus machen. Dieser Film hat eine große Bedeutung. Das ist kein Schrott, wenn ich so sagen darf.
NDR Info, der Talk. Heute zu Gast Selçuk Kara, Bassbariton mit türkischen Wurzeln. Und wenn Sie den Freischütz singen, den Kaspar, Samiel, Samiel, diese Teufelsbeschwörung, dann muss ich sagen, hat das schon den richtigen Wumms, so den richtigen Crisp. Aber Sie haben es angedeutet, Sie sind so ein Tausendsasser. Sie singen nicht nur, da gibt es Bücher, die geschrieben werden, Theaterstücke, die geschrieben werden, ein Film wird gedreht. Wo sind Sie denn besonders gern auf Betriebstemperatur?
Ich glaube, ich möchte erzählen und jede Form wahrnehmen wollen. Also Drehbücher schreiben, Filme umsetzen, auch als Regisseur. Bücher schreiben, Opern, Theaterregisseur arbeiten. Das ist schon das, was ich am liebsten möchte. Also Geschichten erzählen und die direkte Einfluss nehmen. Ich werde sicher auch in den nächsten Jahren noch singen. Aber mein Herz ist auch noch dabei, das darf man nicht missverstehen. Aber ich glaube, es ist in der Zeit, ich bin jetzt 47, es ist in der Zeit, direkter zu werden. Und aktuell ist es besonders an der Zeit, ganz direkt auf die Sachen einzugehen und nicht über Umwege.
Was schwebt Ihnen davor? Wie direkt geht es also, als jemanden anzusingen sozusagen oder ein Buch zu schreiben? Was wäre denn noch direkter?
Die Talkshows fragen hier an. Ich war ja gerade bei 3 nach 9, was mir riesen Spaß gemacht hat. Es fragen auch andere Talkshows an und Früher oder später werde ich neben Höcke sitzen. Ich werde neben Frau Petri sitzen. Ich werde neben Olaf Henkel sitzen. Ich werde dann schon etwas sagen. Mhm. Und ich will es aber nicht vorwegnehmen. Und es wird sicher etwas unerwartet sein. Und ich würde mich an deren Stelle ordentlich vorbereiten.
Neulich in der Talkshow 3 nach 9, das war so ein Feuerwerkauftritt. Sie erzählten, unterbrachen und sangen. Und da sagte Giovanni Di Lorenzo, er frage sich, wie sein Leben eigentlich aussehen würde, wenn er nur ein Zehntel ihres Selbstbewusstseins hätte. Da haben Sie, hatte ich den Eindruck, so ein bisschen sparsam geguckt. Spielt Ihr Leben vor allen Dingen im Forte? Ist das so ein Forte, Fortissimo-Leben?
Ich kann mich tatsächlich reinsteigern. Und das da hat mir aber mein Kampfsport sehr geholfen. Mein Kampfsport, ich muss Kampfkunst sagen. Mein Meister ist ja ein Koreaner, der ist so bekannt in Korea wie Beckenbauer. Der hat das gespürt. Der hat gesagt, wenn ich kämpfe, wenn ich die Bewegung mache, kommt ab einem gewissen Punkt ein Blick, der ihm nicht gefällt. Das ist zwar gut für den Kampf, aber es entspricht nicht meinem Wesen. Er hat gemeint, in mir ist etwas drin, das, wenn es ausbricht, nicht so schön ist. Und daran hat er tatsächlich intensiv gearbeitet. Er hat gemeint, schlag deinen Gegner nicht so, als ob du ihn erschlagen willst, ab einem gewissen Punkt, auch wenn er dir wehgetan hat, sondern schlag so, dass dein Gegner begreift, dass du nicht ohnmächtig bist. Das heißt, du kannst einen Kampf verlieren sogar, vielleicht sogar mit Absicht verlieren, aber so, dass der Gegner dich nie wieder angreift, weil er sagt, dieser Mensch wehrt sich, dieser Mensch ist kein Opfer. Und das ist übrigens auch, um einen Bogen zu spannen zu den Dingen, die jetzt passieren. Man muss nicht alle Frauen und alle, auch Männer, gehen jetzt in diese ganzen Kampfsportvereine und wollen üben, wie sie einem den Daumen ins Auge bohren können und mit Gas, Reizgas, die Leute vollspritzen. Es geht nur darum, dass man wehrfähig ist und dass man zeigt, ich bin kein Opfer. Das ist alles. Gewinnen wird keine Frau gegen einen Mann. Da können die machen, was sie wollen. Das ist ein Fakt. Ich habe die Ausbildung. Ich bin ein mehrfachen schwarzen Gürtel in der Kampfsportart. Also wirklich, ich kenne mich aus. Und auch mit Gas, einfach sich Gas zu kaufen, die Leute zu glauben, dass das so funktioniert, das ist lächerlich. Und es ist gut, dass man vielleicht ein besseres Gefühl hat. Aber viel besser ist es, zu sagen, an die Orte gehe ich nicht. Dort gehe ich nicht hin oder ich gehe mit Freunden hin. Natürlich in Köln, was da passiert ist, das ist total eskaliert. Allerdings muss ich sagen, ich halte jetzt mal einen ganz kurzen Monolog. Ich hätte auch gerne einige Leute verklagt wegen unterlassener Hilfeleistung. Ich habe, in Köln war ich im Festengagement und eines Tages, es war eine Inszenierung von Katharina Thalbach, Salome, kam ich abends nach Hause. Ich habe außerhalb von Köln gewohnt, wollte nach Hause und da war ein Gebrülle, ein Geschreie und Hundegebelle und ich bin dahin und sah die Sicherheitskräfte unten stehen. Unten, man muss also hoch zu den Gleisen. Und habe mich gewundert, warum da keiner hochgeht von den Sicherheitskräften. Und da bin ich hoch und habe ich einen Kreis gesehen und von einer Menschenmenge, die eben auf zwei Leute geschaut haben. Da lag ein Mensch auf dem Boden, oben ein ganz kräftiger Mann und unten lag einer wirklich, den hat man schon nicht mehr erkannt. Also der hat ständig auf ihn eingetreten, der Mann, der oben drüber war. Und die anderen haben zugeschaut. Richtig viele Leute haben zugeschaut. Und da bin ich hin und habe halt was gemacht, Kampfsport eben. Aber nicht, hat nicht besonders wehgetan, aber so, dass er wach wurde, dass er begriffen hat, der war komplett
im Rausch.
Im Rausch. Ja. Der hat nur noch Blut gesehen, der Mann. Der hätte ihn getötet. Ich sage Ihnen, er hätte diesen Mann getötet. Dann erst, nachdem es fertig war, sind die Sicherheitsbeamten von unten hochgelaufen und haben dann die Sache übernommen und haben mich dann weggeschoben und haben dann diesen Typen festgenommen. Mann, wo sind Sie denn geblieben? Junger Mann, passen Sie auf. Nix, junger Mann, wo sind Sie gewesen? Und das ist genau die Frage, die ich stelle. Wieso war da niemand? Wieso ist nicht eine Person festgenommen worden? Das waren nicht nur muskelbepackte Nordafrikaner, die mit Samurai-Schwert da rumstanden, sondern es waren Volldeppen, die Leute belästigt haben. Zwar in Mengen, in Unmengen, aber man hätte auch in Gruppen, in 20er, 30er Einheiten da hingehen können und zwei, drei rausreißen können und mitnehmen können, dass Leute sehen, da passiert etwas. Wieso ist da nichts passiert? Das ist unterlassene Hilfeleistung. Da kann mir keiner erzählen, dass man nicht hätte was tun können. Und diese Wut ist es, die mir die Kraft gibt, um zu arbeiten. Diese Wut ist es, eben mich zu bewegen, zu agieren. Und daher ist das alles ein Paket. Es ist nicht die Hochkultur, Oper und das und jenes, sondern diese Ohnmacht, alles, was mit Ohnmacht zu tun hat, Das betrifft mich. Daher aber auch die Shoah zum Beispiel.
Geht das aber immer Hand in Hand, Stichwort Selbstbewusstsein, immer Hand in Hand damit, Recht zu haben und auf der richtigen Seite zu stehen? Oder wo gibt es bei Ihnen auch mal den Moment des Zweifels und Selbstzweifels, wo Sie sagen, ah, das war jetzt nicht richtig?
Ich weiß, dass ich sehr ungerecht gewesen bin Menschen gegenüber, dass ich Leute belastet habe, auch mit meiner Art. Auch meine Frau zum Beispiel, die hat eine Menge einstecken müssen. Also nicht irgendwie der kloppende Türke, bevor das in der Zeitung steht. Sowas wirklich noch nie passiert, auch sicher nicht. Auch mein Kind zum Beispiel, sowas tue ich nicht. Sondern, dass ich einfach vorausgesetzt habe, dass meine Frau mit mir den Weg geht. Einfach so selbstverständlich. Du musst akzeptieren, dass ich jetzt weniger singe. Du, ich habe jetzt gerade mal vor, Film zu studieren mit 40 oder mit so. Und jetzt mache ich mal gerade einen Film über die Shoah. Ja, die Filmförderung kam jetzt nicht leider, aber da stecke ich halt mal gerade selber Geld rein. Ach, na, vielleicht sollten wir ein Auto verkaufen, was wir dann getan haben. Obwohl es klar ist, dass man bei Kurzfilmen kein Geld macht damit. Das muss man erst mal ertragen. Also das sind zum Beispiel diese Dinge, ein Beispiel dafür, wie Leute dann durch mich leiden. Und dann gibt es natürlich auch Ungerechtigkeiten bei Beamten zum Beispiel. Ich reagiere bei Beamten sehr schnell, sehr schroff. Und das geht sehr schnell bei mir. Und auch mit Folgen. Also ist mir egal, ob es Finanzbeamter ist oder ob es einer vom Zoll ist, der mein Boot auseinandernehmen kann danach. Oder ich kann das nicht. Da sind so viele Ohnmachtsmomente, die ich im Kopf habe, dass wenn ein Zollbeamter am Hafen, ist genauso passiert, an der Hüfte eine Pistole hat und die Hüfte wackelt, so ganz dezent die Hüfte wackelt und ich weiß, er will seine Hüfte betonen und die Waffe. Ich spüre das. Ich spüre das, dass es kein Zufall ist. Er will nicht seine Hüfte entspannen. Dann reagiere ich fast über. Also das heißt, ich riskiere was. Ich ticke dann komplett aus, weil ich es nicht ertragen kann, dass ein Mensch in Deutschland in dieser Position eines Beamten mit der Hüfte wackelnd seine Pistole demonstriert, seine Macht demonstriert. Und das ist so ein Zwischending aus gerecht und ungerecht, wo ich dann überreagiere. Ich sag's mal so.
Ohnmacht und Fremdheit als Triebfedern Ihres Handelns und auf der anderen Seite steht Ihr Musikwunsch, der von Heimat singt und von einer Zufriedenheit und von einer Ruhe. Sie haben sich nichts Klassisches gewünscht, bloß nichts Klassisches, haben Sie gesagt. Wir hören von Mahalia Jackson Summertime in einem Medley mit dem Song Sometimes I'm a Motherless Child. Das ist ja nun wirklich Musik, die einen Sehnsuchtsort beschreibt, Summertimes. Melancholisch, wehmütig, Heimat. Warum dieses Lied?
Ja, das ist eben die Ambivalenz vielleicht. Das ist ja ein Wiegenlied eigentlich. Und sonderbarerweise, ich kann es nachvollziehen, haben die Farbigen, die fanden das gar nicht gut, dieses Stück, und haben gesagt, das ist so Onkel Tom, ein Onkel Tom-Stück. Haben sie eigentlich auch recht, aber die Wirkung auf mich ist eben anders, und gerade wenn Mahalia Jackson es singt, wenn sie gen Himmel schaut und entrückt ist und das singt, das ist was ganz Spezielles. Ob man an Gott glaubt oder nicht glaubt, es ist eine Verbindung zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Leben und Tod. Es ist das, was eigentlich Oper schaffen soll zum Beispiel, was Kunst, was Musik schaffen soll. Und es ist sehr, sehr intensiv. Ich finde, es ist gerade auch von dieser Frau gesungen, man müsste ihr Gesicht dabei sehen. Und das ist keine Show, das ist nicht American Show, sondern das ist von innen heraus. Eine unglaubliche Tiefe. Und ja, das ist für mich eins der zentralen Stücke. Wenn jemand sagen würde, nur zwei, drei Stücke, dann das.
Summertime and the living. Fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy is rich, and your ma is good looking. So little baby, don't you cry.
Mahalia Jackson, das Tröstliche in der Musik, die Musik als spirituelle Erfahrung, oder?
Ja, sie berichtet ja von etwas, was nicht wahr ist. Es ist ja ein Wiegenlied, und es ist ja nicht so, wie sie es beschreibt. Sie verklärt die ganze Sache ja. Im Grunde geht es ja um die Sklaverei und um die Armut und deine Mutter ist schön, dein Vater ist reich. Die Mutter ist wahrscheinlich schön, der Vater wird aber sicher nicht reich sein. Und jetzt mache ich einen Bogen und werden Leute sagen, Mann, das ist doch jetzt was, warum tut er das? Aber so denke ich eben. Ich habe mich immer gefragt, wie man bei den Transporten der Juden, wie man die Kinder in die Wagen reinbekommen hat, in die Eisenbahnwaggons. Und die haben sich sicher alle gewehrt und haben gesehen, dass es nicht gut ist und dass es nicht schön ist. Und ich habe mir immer vorgestellt, da muss es jemanden gegeben haben, eine Mutter, eine ältere Frau oder irgendein Mann, der dann gesagt hat, das ist nicht so schlimm, wir fahren jetzt mit diesem alten Ding los und wir kommen dann irgendwann mit der goldenen Lokomotive zurück und das sieht jetzt nur so aus, aber das ist alles ganz anders. Und dann kommen natürlich Assoziationsketten, um auch die zu befriedigen, die jetzt sagen, warum denkt der Türke jetzt hier, warum bringt er da unsere Judengeschichte dahin, was hat der mit Shoah zu tun, da soll ich um sein Zeug kümmern. Ja, ich kenne die Zusammenhänge und ich kenne auch die Hammelwagen, womit die Armenier in der Türkei transportiert worden sind. Und ich weiß, dass Hitler zum Beispiel diese Sachen auch als Vorbild genommen hat. Ich bin ja nicht blöd. Also ich bin nicht blöd und ich muss nicht in den Medien sagen, oh, die Türken haben das getan oder wie auch immer, wie schlimm das ist. Das ist klar. Ich bin ja nicht blöd. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man endlich in der Gegenwart ankommt und Menschlichkeit zeigt, allgemein. Und dieses Lied, diese Ohnmacht, in dieser Ohnmacht rettet sie die Frau sich eben in das Lied. Im Grunde, wenn man will, in die Lüge. Aber wenn man singt, darf man lügen. Und man singt ja auch in der Oper zum Beispiel, ihr sollt es an, wie schön sie sind. Dabei sind sie porthässlich. Und es geht halt in der Oper, da darf man das. Das sind meine Assoziationsketten, dass man sich eben forscht, das ist nicht eben nur Summertime und das ist immer bei mir immer ein bisschen mehr.
NDR Info, der Talk, heute mit dem Sänger Selçuk Kara. Er hat gerade eine Autobiografie geschrieben, Türke, aber trotzdem intelligent. Mein vollkommen verrücktes deutsches Leben. Herr Kara, Sie wohnen in Friesland, haben da ein Boot mit deutscher Flagge und der Verlag, der nennt Sie einen türkisch-friesischen Forrest Gump. Wie türkisch ist denn Ihr Leben?
Wenn ich so unterwegs bin, die Leute mich eben oder mich kennen, dann bin ich natürlich Deutscher. Du bist doch ein Deutscher, du hast doch nichts mit den Türken zu tun. Wenn Erdogan wieder irgendwas Beliebtes macht, was eben jedem Deutschen und jedem Demokraten gefällt, dann sagen sie, was ist denn in deinem Land los? Was sagst du denn zu deinem so und so? Also dann bin ich auf einmal wieder Türke.
Ja, aber so sehen die anderen sie, aber wie sehen sie sich?
Ich bin da raus aus dem Spiel. Ich sehe mich weder als Deutschen noch als Türken, ganz ehrlich. Ich sehe mich, hat es mir meine Tochter auch leicht gemacht, ich sehe mich jetzt als Vater. Und also meine Gedanken drehen sich jetzt nicht mehr um die türkische Flagge oder um die deutsche Flagge. Ich bin eben ein Individuum.
Wie ist denn Ihr Türkisch? Haben Sie so einen norddeutschen Akzent? Oder,
Nee, das Problem ist, Türkçem bayağı iyi ama uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne halde. So, dann fangen die ersten Türken schon an zu heulen.
Was war das?
Das war von einem blinden Dörfler, muss man sagen. Das ist so der Volksdichter. Es gibt kein Wort für singen übrigens im Türkischen. Das heißt, ich habe ein Şarkı söylüyor. Er sagt ein Lied oder er liest ein Lied.
Ja.
Okuyor. Aber es gibt kein Wort für singen an sich, weil das Wort bedeutender ist. Und das ist ein Mensch, der eine Saz hat und ein Blinder ist das.
Saz ist so eine Langheitsgitarre.
Genau. Und das war von Aşık Veysel. Und das ist ein, wenn man will, ein türkischer Dorfminnesänger, also ein Nationalheld. Und das Lied war jetzt von ihm. Und mein Problem ist eher, dass ich im Türkischen, klar, mir fehlen immer wieder mal Worte, aber ich versuche auch nicht so die einfachen Sachen zu beschreiben. Ich sage nicht, ich möchte 5 Döner, da würde es auch nicht auffallen. Aber zumal ich Vegetarier bin. Oh, die ganzen Fleischesser kaufen das Buch nicht mehr. Aua. Nein, es ist jetzt so, dass ich gar keinen Akzent habe. Das heißt, ich habe keinen Istanbul-Akzent, ich habe keinen Gaziantep-Akzent, ich habe keinen
Sie sprechen Oxford-Türkisch.
Eben nicht, das gibt es gar nicht in der Türkei. Das ist, man erkennt, dass ich unmöglich in der Türkei leben kann oder aus der Türkei komme, weil ich so, das ist so steril. Das ist im Grunde türkisch Esperanto, dass jeder sagt, eigentlich ist es richtig, Aber das ist doch, das ist aber kein Türkisch. Also das ist das Sonderbare. Das ist nicht deutsch-türkisch oder sowas. Das ist nur, das gibt es nicht. Es ist einfach so akzentfrei, dass es schon falsch ist.
Beim Einbürgerungstest in Deutschland, wer war da Deutscher? Die Prüferin oder Sie?
Bezüglich des Akzentes wahrscheinlich ich, weil die sprach Hessisch. Ja, ich habe halt mit 30 Jahren deutschen Pass erst beantragt und da musste ich aus einer Zeitung vorlesen und sagte ich, wie meinen Sie das denn? Muss ich jetzt tatsächlich aus einer Zeitung vorlesen? Ja, da sagte ich noch, ich bin hier geboren in dieser Stadt, ich bin hier aufs Gymnasium gegangen, ich habe Philosophie studiert, habe ich Operngesang studiert, bin diplomierte Opernsänger, singe jetzt Wagner und aktuell hatte ich gerade den Kotner aus den Meistersingern gesungen. Das ist der die Tabulatur vorträgt und das Regelwerk, also wehe, man macht da einen Fehler. Da habe ich Druck verspürt, so als Türke dazu zu stehen und die Tabulatur runterzusingen, habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt hier als Türke das Regelwerk der Meistersinger falsch singe, ja, hat er nicht verstanden, hat eben doch nicht das deutsche Blut, sodass da irgendwie sowas kommt. Und da habe ich tatsächlich Spannung verspürt, diese Tabulatur falsch zu singen. Und statt die Tabulatur falsch zu singen, habe ich die Meister falsch vorgestellt. Ich habe nämlich den Sax übersprungen am Anfang. Ich war so nervös, weil ich ständig an diese Tabulatur gedacht habe, dass ich vergessen habe, den Sax vorzustellen, hatte ich dann selbst vorgestellt bei der Vorstellung. Und das war schon wirklich peinlich. Aber, um zurückzukommen zu dem Einbürgerungstest, ja, sie gab mir diese Zeitung und ich habe gesagt, sie müssen es machen, wenn ich es doch sage. Und dann habe ich daraus vorgelesen, aber eben nicht so, wie sie es erwartet. Das war etwas über Helmut Kohl und den schwedischen König und da fing ich eben an. Helmut Kohl ist mit dem schwedischen König gegangen. Nein, es Doppel S ist SSZ, SSZ, Doppel S, SZ, Nummern, das, und habe ich so vorgelegt und dann drehte ich mich zu ihr und sagte, reicht das so? Und diese Frau hat es noch nicht mal verstanden, die hat noch nicht mal verstanden, dass es ein Spaß war. Und dann sagt die tatsächlich, gerade so. Also ich habe gerade so diese Prüfung bestanden. Und Jahre später bei einer Veranstaltung eines großen Medienkonzerns und danach kam eben eine Bundestagspräsidentin auf mich zu, der ich dann diese Geschichte erzählt habe. Und dann sagte sie mir, Herr Kader, das war ja alles so gar nicht gemeint. Das ist die Ermessensfreiheit der Beamten, das soll die Sachen ja leichter machen. Und da habe ich gemeint, ja, aber diese Ermessensfreiheit, an der gehen wir zugrunde. Ich meine, ich war der deutschen Sprache mächtig und konnte mich wehren, habe mich auf eine bestimmte Art und Weise dann auch dort gewehrt, eben mit diesem Witz oder mit diesem Kohlzeugs da. Aber das können viele andere nicht. Die gehen da hin und dann werden sie vorgeführt und müssen aus einer Zeitung vorlesen. Das memorieren die doch. Die bekommen den deutschen Pass mit dieser Erinnerung geliefert. So deutscher Pass zweiter Klasse. So empfinde ich das. Und da haben halt Leute wie Koch und Bouvier und die ganzen Leute eben Vorarbeit geleistet. AfD ist nicht umsonst dort so schön gewählt worden. Wie schön wäre es gewesen, wenn man tatsächlich noch ein paar Wochen länger mit Blumen die Leute empfangen hätte. Weil diese Leute, die bleiben, viele gehen ja, sehr, sehr viele werden zurückgehen, auch gehen müssen. Bloß die hier bleiben, werden dann nicht in Erinnerung haben, dass sie Blumen bekommen haben, sondern sie werden dann für alle Zeiten, gerade die Kinder, werden memorieren, dass sie Heime gebrannt haben. Und selbst wenn ihr Heim nicht gebrannt hat, haben sie im Fernsehen gesehen, dass ein Heim gebrannt hat und dass ihr Heim hätte brennen können. Und diese Leute haben wir jetzt hier und verlangen dann von denen, dass die sich integrieren, dass die all das vergessen, was sie jetzt gerade erleben müssen. Das sind eben diese Dinge, wo ich mich frage, welcher Hornochse glaubt, dass wir jetzt hier wieder nicht in den nächsten 20 Jahren Probleme haben und nicht, weil sie Kopftücher tragen und Muslimane sind, die Christen totschlagen wollen, sondern eben aus diesen ganz, ganz individuellen Erfahrungen, die man macht, nämlich Angst, Angsterfahrungen.
Selçuk Ara, ist das so, dass haben Sie das auch gefühlt, dass Sie mit türkischem Namen gerade in solchen germanischen Rollen bei Wagner besser singen müssen als ein Deutscher?
Das habe ich sehr lange geglaubt, tatsächlich, ja. Ich habe, zum Glück habe ich natürlich auch die Rollen bekommen oder gesungen, die natürlich auch Außenseiter waren. Also im Freischütz, der Kasper ist natürlich hervorragend. Mehr Außenseiter geht nicht. Also der deutsche Wald im Freischütz lässt mich ja schon kaum rein. Und das ist also, ich habe den Hagen gesungen in der Götterdämmerung. Also ich erschlage den Siegfried. Also das ist der Archetyp des Deutschen. Also, und ich bin der, der ihn erschlägt. Ich bin da, also ein wilder Eber hat ihn erschlagen. Also jetzt bin ich auch noch ein Moslemschwein.
Genau.
Also,
sind das aber die Assoziationen in Ihrem Kopf oder ist das auch mal formuliert worden von jemand anders?
Da gibt es schon sehr interessante Geschichten. Also gerade nachdem ich in Hagen gesungen habe, kam ein Herr auf mich zu und hat mich gelobt und sagt, wirklich hervorragend gemacht, wunderbar. Ich so, danke, danke. Und dann fing er an, mir die Oper zu erklären. Tatsächlich, also da fing er an und meinte, vielleicht will er mir die erklären, weil er zeigen will, dass er sich mit Wagner auskennt und wie sehr er Wagner liebt. Und dann merkte ich, er erklärt mir meine Rolle irgendwann. Und dann wurde es mir zu viel und sagte, wissen Sie, ich promoviere auch über Wagner. Ich schreibe meine Doktorarbeit über Wagner. Und das hat ihn auch nicht beeindruckt. Und habe ich begriffen, dass ihn, also ich komme von der Praxis und der Theorie und kann ihn nicht überzeugen. Habe ich gemerkt,
es reicht nicht.
Es reicht nicht und ja. Es reicht deswegen nicht, weil ich kein deutsches Blut habe. Er hat die Motivation, die Kraft hier, warum er glaubte, autorisiert zu sein, mir das zu erklären, war, dass er deutsch war, nordisch war. Und
aber sind das nicht punktuelle Erfahrungen? Also wenn ich in die Staatsoper gehe, habe ich nicht den Eindruck, dass sich mich solche Leute umgeben. Im Premierenpublikum.
Dann sagen Sie mal, welche Staatsoper? Dann kann ich
Hamburgische Staatsoper.
Na gut, dort habe ich noch nicht gesungen. Es ist schon wirklich an fast jedem Theater ist was passiert. Also ich kann, also wenn ich jetzt Köln nehme, auch dort, also ich will jetzt nicht alles, in jedem Opernhaus ist was passiert. Ich meine, es ist auch von der Direktion her was passiert. Als ich in Wien gesungen habe, bin ich zum Sprachkurs geschickt worden mit einem Neuseeländer, der kein Deutsch gesprochen hat. Wenn es eine Qualität gibt, die ich habe, auf der Bühne, dann ist es die, dass man mich versteht.
Die Textverständlichkeit.
Textverständlichkeit, aber eine trotzdem eben dahin.
Eine Schlüsselszene in Ihrem Buch Sergio Cara, dass es die Metapher ist, wie Sie auf Ihrem Boot sitzen und Ihnen die deutsche Fahne am Heck ins Gesicht schlägt.
Und das ist genauso passiert. Ich habe mich trocken fallen lassen von einer friesischen Insel und wollte mich tatsächlich entspannen, also in der Einsamkeit für mich und habe Musik aufgelegt, nicht, aber habe mein Radio angemacht. In dem Augenblick klatscht mir wirklich, ich habe ein holländisches Badbodenboot, da sind hinten die also es ist wirklich, die Flaggen sind wirklich riesig, da klatscht mir dieses Ding in dem Augenblick ins Gesicht. Und das war eben ein Zeichen, hier werde ich auch nicht in Ruhe gelassen von der deutschen Flagge. Also irgendwie, nein, du kannst dich in der Erde verkriechen, vielleicht auch so. Selbst wenn du tot bist, nimmst du wahrscheinlich noch mit. Du musst dich mit uns beschäftigen. Also irgendwie, wir sind noch nicht fertig mit der ganzen Geschichte. Und so habe ich dann immer gesehen, ich muss irgendwie mich damit beschäftigen. So beginnt auch dann mein Buch. Also mein Prolog ist im Grunde genau diese Szene, wie mir diese Flagge ins Gesicht haut und ich dann anfange, als nördlichster Türke über Deutschland nachzudenken.
Es ging nicht immer voran, 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 sondern es gibt auch einen Sturz. In Stuttgart hatten Sie einen schweren Bühnenunfall. Was ist da passiert?
Ja, in der Stuttgarter Staatsoper, da war eine Szene, wo ich, es war eine Kampfszene und ich sagte noch vorher, dass die Szene ist sehr gefährlich. Wir sollten die vielleicht proben, die wurde nicht geprobt. Ich sollte einen Bewusstlosen spielen, also ich werde zusammengeschlagen, liege bewusstlos auf dem Boden und meine Frau oder meine künftige Frau sollte mich schützen. Und sie hat sich halt schützend auf mich geworfen und war sehr motiviert dabei. Und dann habe ich nur Sterne gesehen und dann die Vakuumliege, dann meine Spiegelung im Krankenwagen oben. Und ich weiß nicht, ob man den Film Schmetterling und Taucherglocke kennt. Ich habe mich dann so gefühlt, also wirklich wie so ein Querschnittsgelähmter. Und es war entsetzlich. Und ja, und dann habe ich fast ein Jahr lang, es war auch nicht klar, ob bei mir alles in Ordnung sein wird. Also mein Arzt sagte, wenn Sie keinen Kampfsport machen würden, also nicht die Muskulatur, also die Muskulatur alleine hätte nicht geholfen, die Beweglichkeit alleine hätte nicht geholfen, sondern die Kombination, dann wäre mein Wirbel durchgedrückt worden. Also ich wäre querschnittsgelähmt, um es auf den Punkt zu bringen. Ich habe ein Jahr lang Ibuprofen genommen, wie Antes Martis nehmen.
Und was haben Sie an Ihrem, das macht ja was mit einem Leben und der Lebenseinstellung, was haben Sie geändert?
Ja, sofort an die Nordsee gezogen. Alles, was wir später machen wollten, haben wir sofort gemacht. Wir sind sofort an die Nordsee gezogen. Wir haben sofort gesagt, wir leben jetzt an der Nordsee. Ich war ja vorher schon, mein allererstes Engagement war ja in Oldenburg gewesen am Staatstheater. Und da habe ich das Segeln gelernt und das ist auch schon wieder 20 Jahre her oder so. Und wir sind immer wieder in der Nordsee. Im Geiste haben wir schon längst in der Nordsee gelebt. Und dann haben wir eben gesagt, nach dem Unfall, wir fahren sofort hin. Wir haben eigentlich immer in der Nordsee gelebt. Wir waren Nordmenschen.
Leben im Jetzt, das Leben als Möglichkeit, das spüre ich so raus. Und Widerspruch und Unglauben, das sehen Sie immer eher so als Ermutigung. Und da ist auch ganz viel Wut und Zorn und Ohnmacht.
Ist aber viel weniger geworden.
Aber man spürt es noch.
Man spürt es noch, wenn man mich Arsch erregt, wie der Hesse sagt. Im Augenblick, ich habe ja einmal ganz kurz den Namen Höcke und Petri und so erwähnt, das sitzt irgendwie tief drin. Also irgendwie,
ja, offensichtlich,
das ist das andererseits fühle ich mich jetzt viel wohler in Deutschland, weil man mir ja jetzt glaubt. Weil ich habe ja gesagt, die gibt es. Und das sind nicht nur 5% und nicht nur 5% irre, sondern es sind ganz viel mehr. Und Leute sagen, dass das Protestwähler sind, die irren sich. Die hoffen nur, dass es Protestwähler sind. Natürlich sind da einige dabei, aber es haben auch schon noch lange nicht die, alle die AfD gewählt, in denen es drinsteckt. Das heißt, wir werden vielleicht ein paar Protestwähler verlieren, aber die werden auch wieder andere Stimmen gewinnen, ob es schmeckt oder nicht. Und das ist das, was, hätte ich den Namen nicht erwähnt von diesen Menschen, es geht ja nicht um Höcke und die, sondern es geht um Menschenverachter an sich. Und dann wäre ich vielleicht ein bisschen entspannter.
Sehen aber Sie? Trotzdem mit dieser Wut, mit dieser Entschlossenheit, mit diesem Gerechtigkeitsgefühl und mit der Lebenserfahrung und mit dem Unfall in Stuttgart, was wollen Sie als nächstes Großes machen?
Tatsächlich, das, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, Geschichten erzählen. Das klingt jetzt so, als ob ich auf das Buch hinführen möchte. Das ist das nicht. Ich möchte direkter agieren. Ich möchte direkter etwas bewirken, wenn ich etwas bewirken kann. Und offensichtlich habe ich eine Sonderstellung und damit kann ich kokettieren oder auch nicht. Aber es ist so. Es ist einfach so, ob es Leuten gefällt oder nicht. Vielen gefällt es, zum Glück. Und aus dieser Sonderstellung heraus kann ich vielleicht etwas bewirken. Aber bitte nicht als Speerspitze der funktionierenden Migrationspolitik und auch nicht als Speerspitze der türkischen Community, die glaubt, dass da ein Türke ist, der intelligent ist oder irgend so etwas. Ich diene absolut nicht als Speerspitze. Ich habe nur einen Speer und mit diesem Speer erschlage ich Siegfried.
Vielen Dank, Selçuk Ach.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.